also Checker Tobi bin zwar ich und ich bin Checker Tobi und umgekehrt und hin und her, aber trotzdem ist es irgendwo ja eine Figur. Und man will natürlich bei einem spannenden Kinofilm, dass diese Figur in irgendeiner Form eine Entwicklung durchmacht. Und dann haben wir uns gefragt, was ist denn das Schlimmste, was Checker Tobi passieren kann? Und das ist ja im Grunde, dass seine Neugierde weg ist, weil dann ist er nicht mehr das, was ihn ausmacht.
Hi und schön, dass du da bist hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Und bei dieser Folge bin ich selbst auch ein bisschen aufgeregt, im besten Sinne, weil ich mich so sehr über und auf unseren Gast freue. Eigentlich heißt er Tobi Krell, aber die meisten Menschen kennen ihn vermutlich unter dem Namen Checker Tobi. Er moderiert Fernsehsendungen und Events, stellt Fragen, die sonst keiner stellt und hat sich über die Jahre nicht nur ins Herz einer ganzen Kindergeneration gecheckt, sondern auch in die Herzen derer Eltern. Genau heute, am 8. Januar, kommt sein dritter Kinofilm raus, der, kleiner Spoiler, beeindruckender kaum sein könnte. Und deshalb bin ich doppelt froh, dass er sich Zeit für uns nimmt heute. So schön, dass du da bist, Tobi.
Danke, Christine. Sehr schöne Anmoderation. Ich freue mich auch, da zu sein. Danke.
Vielen Dank. Ach, wir starten direkt mit Lob. Finde ich gut, weil ich das wird hier auch jetzt eine einzige Lobhudelei. Ich bin noch so ganz gerührt von gestern. Ich durfte ja schon bei der Pressevorführung mit meinen Kindern einmal gucken, was du da fabriziert hast mit deinem Team. Und das ist wirklich, also gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Toll. Ich bin ganz gespannt, weil das sind ja die ersten Reaktionen, die ich jetzt mitbekomme. Stimmt. Und das ist natürlich total spannend für mich. Aber deshalb, also wir fangen direkt an.
Genau, wir beide, wir kennen uns ja schon.
Ja.
Du hast bei dem Kindersachbuch Keine Angst vor der Angst, das ich geschrieben habe, da hast du mir über das Thema Ängste Rede und Antwort gestanden und hast ein paar Tipps gegeben.
Stimmt.
Und es gibt eine Sache über dich, die ich am liebsten jedem da draußen erzählen würde und ich nutze mal die Gunst der Stunde, nämlich, du bist wirklich so nett, wie man das denkt.
Das muss man mal sagen. Das möchte ich nicht kommentieren, aber es freut mich total, wenn du das so findest.
Doch, total, weil das, also normalerweise sagt man ja never meet your hero und vor allem never meet your kids heroes, das gilt insbesondere für Rubble und Co., würde ich sagen. Bestimmt sehr nervig, aber das trifft bei dir absolut nicht zu. Und bevor wir zu deinem neuesten Kinofilm kommen, kannst du einmal ganz kurz erzählen, wie wird man Checker? Und wie wird man Checker Tobi, was ja irgendwie nochmal besonders ist?
Also Checker geworden bin ich ganz konkret, also durch 1000 Zufälle. Ich wusste schon als Kind, ich möchte mal Journalist werden und habe das dann auch mein ganzes Leben verfolgt. Ich habe als Teenager für eine Tageszeitung geschrieben und beim Radio und so weiter und bin irgendwann als Reporter vor der Kamera gelandet, noch nicht im Kinderfernsehen, sondern noch in einem Programm für Jugendliche und junge Erwachsene beim SWR, das hieß das Ding TV.
Ah.
Und da hat man mich dann quasi im Fernsehen gesehen, das Team, mit dem ich jetzt Checker Tobi mache. Und die haben gedacht, der könnte doch gut für unsere Sendung passen und haben mich zum Casting eingeladen. Beworben hätte ich mich nie im Leben, weil ich weder vor eine Kamera noch ins Kinderfernsehen wollte. Und dann hat das geklappt und ich glaube, ich war auch, weil es mir nicht so wichtig war, so doof gesagt, war ich sehr entspannt und dann wurde ich plötzlich Checker Tobi. Das ist also mein Weg gewesen, aber ich glaube, wenn die Frage lautet, wie wird man Checker, dann muss man einfach nur, das ist leichter gesagt als getan, neugierig bleiben und sich seinen unverfälschten, neugierigen, vielleicht kindlichen Blick auf die Welt erhalten. Darum geht's ja auch ein bisschen in unserem Film.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, da kommen wir nämlich gleich nochmal im Spezielleren drauf, weil das wirklich so eigentlich das Thema deines Films ja auch ist. Du machst thematisch ja auch den ganz großen Bogen. Wir bleiben noch mal kurz bei diesen Checks, die du ja machst. Bei uns warst du in der Pandemie sehr, sehr da, weil ich habe den Kindern vor die Wahl gesetzt. Halbe Stunde blödes Fernsehen oder halbe Stunde Checker Tobi oder Checker Welt. Und da haben sie sich meistens für die Checker Welt entschieden. Und du machst ja wirklich vom Baustellen-Check über den Gefängnis-Check, Leben und Sterben-Check und so weiter. Also da gibt's ja wirklich ganz viele Themen, die du abgedeckt hast und nimmst dich ja so diesen Themen an. Kannst du noch sagen, was deine Lieblingsfolge ist?
Ja, ich kann sagen, dass aktuell meine Lieblingsfolge der Krebscheck ist. Also ich liebe, dass wir in der Sendung so viel Quatsch machen können. Deswegen, ich liebe den Pups-Check, ich liebe den Orchester-Check, ich finde den Lach-Check. Das sind alles wirklich nette, schöne Sendungen, auf die ich stolz bin und die mir viel Freude machen und die unbedingt dazugehören. Aber für mich persönlich, auch nach 180 Sendungen in all den Jahren, bleiben dann doch eben die am ehesten hängen, die ein bisschen die schwereren Themen haben. Und da ist jetzt zuletzt eben unser Krebscheck erschienen, der sich mit dieser schlimmen Krankheit auseinandersetzt. Und das war tatsächlich eine Sendung, wo ich sehr oft in Situationen echt schlucken musste, weil es mir natürlich auch nahe geht, wenn man auf der Kinderonkologie dreht und so weiter. Aber dafür sind auch extrem bleibende Begegnungen dabei gewesen. Und das hat sich dann, und aus noch 1000 anderen Gründen, zu aktuell zumindest meiner Lieblingsfolge, der Folge, von der ich sagen würde, ist die wichtigste, gemausert.
Wie viel Respekt hast du denn vor solchen Themen? Weil wenn ich das mal so aus Elternsicht mir anschaue, dann gibt's einfach so Themen, da hat man so einen heiden Respekt. Also wie rede ich mit Kindern über den Tod, über Klimaschutz, über Kriege? Das sind ja oft so Dinge, da schifft man so ein bisschen drumrum und versucht möglichst das Gespräch in einem Rahmen zu halten, sage ich mal. Und du hast dann so volle 20, 23 Minuten, wie auch immer, und füllst das. Wie viel Gedanken machst du dir darum?
Also da sind wir ja bei deinem Thema, eigentlich bei der Angst, ne? Weil was man nicht gerne hat, ist, über Themen zu sprechen, die einem Angst machen. Egal, wo diese Angst auch herkommt, und die ist ja auch bei jedem individuell unterschiedlich. Aber ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass man belohnt wird, wenn man sich diesen Ängsten stellt. Und ich habe noch nie erlebt in irgendeinem Gespräch, weder mit Kindern noch Erwachsenen, dass eine Frage, und ich stelle jetzt auch keine frech dreisten Fragen, sondern einfach ehrliche, aufrichtige Fragen, dass eine ehrliche, aufrichtige Frage von irgendwem verurteilt oder abgelehnt worden wäre. Sondern meistens wird es total gewertschätzt, dass sich jemand traut, darüber zu sprechen. Ich habe jetzt auch gerade erst kürzlich den Checkpot, also wenn man noch eine Podcast-Reihe, der Checkpot, zum Thema Krebs auch aufgenommen mit einem Jungen, der gerade erst seine Leukämie besiegt hatte. Und mit dem habe ich auch darüber gesprochen, ob er Angst hatte zu sterben. Und das ist eine Frage, die stellt man niemandem leichtfertig. Und natürlich habe ich da auch vorher drüber nachgedacht. Aber ich wusste, wenn ich nicht frage, dann ärgere ich mich. Und ja, ich wurde dafür belohnt, weil es einfach eine ehrliche und aufrichtige Antwort war und weil ich daran gewachsen bin, genauso wie hoffentlich ganz viele von denen, die sich dann das anhören können.
Ja, total. Ja, wenn ich drüber nachdenke, ich habe ja in dem Buch auch mit 100 Menschen gesprochen, darüber, bevor sie als Kinder Angst hatten. Und 10 davon sind Kinder aber ja auch gewesen. Und die Erwachsenen haben alle immer so ordentliche Antworten gegeben, sag ich mal, in einem Rahmen, ne? Und dann kamen die Kinder und die kamen so, ja, ich habe Angst zu sterben, ich habe Angst, dass meine Mutter stirbt. Und das ist so krass, weil Kinder diese Gedanken ja eh haben. Die Frage ist halt nur, fühlen sie sich damit gehört, gesehen und ja, haben sie das Gefühl, dass sie die stellen dürfen, auch diese Fragen. Voll. Und dieses Gefühl gibst du ihnen wahrscheinlich, ne? Indem du es tust.
Also das probieren wir natürlich mit der Sendung. Wir wollen ja immer, egal ob wir den Nuss, den Baustellen oder den Leben- und Sterben-Check machen, wir wollen ja immer Kinder empowern. Ja, das tun wir, glaube ich, automatisch an dem Punkt, wo Kinder irgendwas lernen, was sie vorher nicht wussten, weil Wissen ist Macht. Je besser sich Menschen, auch kleine Menschen wie Kinder, mit Themen auskennen, desto selbstbewusster können sie auftreten. Ja. Und insofern ist ja eine Wissenssendung immer auch ein Empowerment von Kindern. Und in solchen Themen natürlich besonders.
Voll. Und es geht ja auch ein bisschen um Empathie auch, ne?
Ja, total.
Also, weil wenn ich weiß, was macht eigentlich ein Kranführer, wenn er Pipi muss, ne? Solche Fragen stellst du ja auch. Das ist ja auch, das muss man sich auch erstmal trauen. Also ich würde es einen Kranfahrer halt wahrscheinlich nicht fragen. Und du fragst es und dadurch hat man ja plötzlich irgendwie, nimmt man teil an seiner echten Erlebniswelt.
Ja, total. Nee, das ist, aber wirklich, das musste ich auch erstmal lernen. Also das sind schon alles Dinge, über die ich auch im Laufe der Jahre oder an denen ich sehr gewachsen bin. All diese Sendungen.
Na, das glaube ich sofort.
Ja.
Zu deinem Kinofilm.
Ja.
Ich durfte gestern schon mal gucken. Aber magst du einmal kurz erzählen, um was es geht? Ich würde es total gerne aus deinem Mund einmal hören.
Also im Film Checker Tobi 3, die heimliche Herrscherin der Erde, geht es darum, dass ich beim Ausmisten von altem Zeug in meinem Keller auf ein altes Videotape stoße, wo ich eine Sendung drauf finde, die ich als 8-Jähriger aufgenommen habe. So eine Art allererste Checker-Folge. Und das erinnert mich daran, dass ich mich als 8-Jähriger mal wahnsinnig für das Thema Erde begeistert habe. Ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern, warum und was die Inhalte da so genau waren. Und wie das im Kino so möglich ist, durch Magie quasi, taucht der 8-Jährige, also ich selbst, plötzlich in der Jetztzeit auf, also aus der Vergangenheit hergereist und sagt, sag mal, was ist eigentlich mit dir? Bist du so ein langweiliger Typ geworden, der keine Erinnerung mehr an früher hat? Und das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und mache mich auf die Suche nach der Antwort auf die allererste Checker-Frage. Und das schickt mich einmal um die Welt, von Madagaskar nach Spitzbergen bis Mexiko, wo ich Abenteuer erlebe, lerne, wie Menschen an anderen Orten auf der Welt so leben und wo ich am Ende auch eine ganze Menge über mich selbst lerne und auch darüber, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Und vielleicht versöhne ich mich am Ende mit meinem kindlichen Ich.
Sehr, sehr schön zusammengefasst, hast du wahrscheinlich heute auch schon öfter mal gemacht.
Habe ich heute noch kein einziges Mal gesagt. Nee, wirklich nicht. Also
echt nicht?
Nee.
Aha, guck mal, ich dachte auf Promotour, da muss man andauernd erzählen. Also ich war total überrascht. Ich kenne die beiden anderen Filme und da ich zu der Pressevorführung auch meine zwei jüngsten Kinder mitnehmen durfte, haben wir auch dem 5-Jährigen vorher deine beiden anderen Filme gezeigt, ne? Immer so in Etappen und deswegen waren wir voll drin. Und dann war ich in diesem dritten Film und ich war total geflasht, weil der sehr überraschend anders war als die beiden Filme zuvor. Für spannend. Mich als Erwachsene. Ich glaube, für die Kinder gar nicht so
Erzähl
sehr.
Erzähl mal, warum.
Weil die anderen waren mega toll, aber das hier war auf einer ganz anderen tiefen Ebene, hat mich das berührt. Also ich hatte das Gefühl, die anderen beiden Filme waren Familienfilme, ja, aber insbesondere halt für Kinder. Und das hier war ein Film, der war auch für mich. Und da habe ich dich auch nochmal anders gesehen und wurde irgendwie an so einem Kern berührt. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ging dir das auch so als Protagonist dieses Films?
Also das freut mich wahnsinnig, dass du das so empfunden hast und so sagst. Und es ging mir als Protagonist natürlich so, aber ich habe mir den Film ja auch mit ausgedacht. Also das war schon auch letzten Endes die Idee. Also wir haben uns auch schon bei den ersten beiden Filmen gefragt, was für Themen und was für Metathemen können wir eigentlich dazu nehmen. Aber wir sind immer wieder an den Punkt gekommen, weil es geht ja darum, also Checker Tobi bin zwar ich und ich bin Checker Tobi und umgekehrt und hin und her, aber trotzdem ist es irgendwo ja eine Figur. Und man will natürlich bei einem spannenden Kinofilm, dass diese Figur in irgendeiner Form eine Entwicklung durchmacht. Und dann haben wir uns gefragt, was ist denn das Schlimmste, was Checker Tobi passieren kann? Und das ist ja im Grunde, dass seine Neugierde weg ist, weil dann ist ja nicht mehr das, was ihn ausmacht. Aber wir konnten jetzt auch keinen Film machen, wo ich irgendwie als desinteressierter Mensch irgendwo durch die Gegend schlurfe, das ist langweilig. Und dann haben wir halt irgendwie trotzdem darauf rumgekaut und übrigens auch das erste Mal, dass wir den Film mit einem Writers Room geschrieben haben, dass ich da nicht mit dem Regisseur und noch der Regieassistenz zu dritt saß und wir uns die Story ausgedacht haben, sondern dass wir plötzlich 7 Leute waren und das hat Spaß gemacht und dabei ist irgendwie was entstanden, was vielleicht einfach nochmal ein bisschen komplexer ist. Und wir haben auch wirklich über Wochen und Monate darauf rumgekaut, weil wir immer wieder an die gleichen Probleme geraten sind. Aber am Schluss haben wir die Nuss irgendwie geknackt und dann ist jetzt das bei rausgekommen. Und dass du sagst, dass dich das als Erwachsene nochmal extra berührt hat, freut mich deshalb so toll, weil das natürlich irgendwo im Kern das ist, was wir erreichen wollten. Weil der Film für Kinder hoffentlich eine lehrreiche Abenteuerreise ist, wo sie Orte entdecken, die sie vorher noch nicht kannten und von denen sie vielleicht nicht wussten. Das war uns wichtig. Mit so einem Saatguttresor vielleicht auch den Eltern einen Ort zeigen, den sie noch nicht kannten, auch cool. Aber quasi auf der zweiten Ebene wollten wir noch mehr für die Eltern was schaffen. Und das ist dieses ganze Thema Kindheit, Erwachsenwerden. Was heißt das? Was ist das innere Kind? Das beschäftigt ja uns als Menschen in unseren 30ern, 40ern, 50ern und so weiter sehr. Und cool, wenn das in einem Kinder- und Familienfilm gelingt. Tollstes Kompliment,
voll.
Danke.
Ja,
sage ich sofort dem ganzen Writers Room, wenn ich hier raus bin.
Sag es allen. Ja, es ist, ich finde, es hat sowas, du kennst das ja bestimmt, wenn man den kleinen Prinzen liest zum Beispiel, ne, dann ist es ja auch so, 3 Leute mit unterschiedlichen Altern werden 3 verschiedene Bücher lesen. Und so war das gestern auch, ne? Wir waren halt 5, 12 und 41 und dann saßen wir da und wir haben 3 verschiedene Filme gesehen.
Toll,
und das war was total Bezauberndes, weil wir sind so rausgegangen und es war auch ganz spannend, sich zu unterhalten. Also was hat es dir gegeben, was hat es mir gegeben? Es war sehr, sehr, sehr spannend. Manche Sachen, die ich schon wieder vergessen hatte, wie, was war es, der Giraffenhalskäfer oder so, war das Highlight von meinem 5-Jährigen.
Ja,
also,
Hammer.
Den wollte
Geil,
er sofort
das,
nachmalen und so. Ne?
Super.
Ja, und das ist es halt, ne? Den hatte ich schon wieder vergessen, weil ich war total bei diesem, ja, bei diesem Konstrukt von innerem Kind und was macht es eigentlich mit mir, auch als Elternteil? Ja, wenn ich mich da auch so sehe als die Frau, die auch manchmal einfach vergessen hat, was sie berührt hat. Also ihr habt ja auch viel diese Kindheitsleidenschaften als Thema gemacht und dass das ja eigentlich so ein, ja, wie so ein Motiv einen auch durchs Leben begleiten kann. Man geht raus mit der Frage, was hat mich eigentlich bewegt, als ich klein war? Und mit dem Gedanken, die Kinder auch in dem, was sie bewegt, ernster zu nehmen.
Toll. Also vielen Dank. Ja, am liebsten würde ich jetzt sofort dieses Interview beenden, weil schöner kann man es ja nicht. Wirklich,
Nein,
ganz
das
tolles Kompliment.
Nicht. Wir haben noch ein paar Minuten.
Danke.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du auch so ein bisschen so ein Botschafter bist zwischen den Generationen. Siehst du das auch so als deine Aufgabe oder hat sich das entwickelt?
Als meine Aufgabe sehe ich es nicht so sehr, aber ich nehme das schon auch so wahr. Aber vielleicht liegt es auch ganz generell daran, dass Kinder ja leider, muss man sagen, in unserer Gesellschaft fast keine Lobby haben. Es gibt nicht so viele Leute in der Öffentlichkeit, sage ich mal, die man damit verbindet, dass sie sich irgendwie für Kinder einsetzen, für Kinder interessieren, für Kinder stark machen. Und ich glaube, zu denen gehöre ich natürlich irgendwie dadurch, dass ich jetzt schon so lange dieses Kinderprogramm mache. Und ich nehme das gerne an und finde das auch eine schöne Rolle, so ein Bindeglied vielleicht zu sein. Aber dann, finde ich, gehört es unbedingt zu meiner Rolle, eigentlich dafür zu kämpfen, dass Kinder eben doch eine stärkere Lobby haben. Dass Bildung, Familie, Kindheit eben doch auch in der Politik eine größere Rolle spielen kann. Weil ich glaube, dass zum Beispiel der Name Prien, unsere Familienministerin, der ist sicherlich weniger bekannt als Pistorius und Wadefuhl und Dobrindt.
Das stimmt.
Und es ist nicht richtig. Also, die haben alle ihre Daseinsberechtigung unbedingt, ne? Ich will das gar
Gerne,
nicht gegeneinander
bitte.
Ausspielen. Aber trotzdem habe ich noch keinen Kindergipfel im Kanzleramt mitgekriegt. Warum eigentlich nicht? So, also ja. Wenn ich diese Rolle innehabe, dann würde es auf meiner Agenda stehen, Kinder mehr Partizipation zukommen zu lassen, stärkere Lobby.
Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, was wären denn so Aufgaben dieser Lobby? Also was sind so Themen, wo du so sagst, du, der so sehr nah an dieser Generation dran bist, Mann, da brauchen die eine Stimme und da brauchen die irgendwie mehr Gewicht.
Also einmal ganz generell, das ist ja strukturell Mitbestimmung, Partizipation. Da gibt es gar keine richtige institutionalisierte Stelle für. Das sollte man unbedingt irgendwie schaffen, hinkriegen, stärken. Dann das ganze Thema Bildung und Schule. Das ist für alle immer ein anstrengendes Thema und dann kommt immer, das ist ja Bildung, ist ja Ländersache und so weiter. Ja, natürlich. Aber es wird auch nach wie vor stiefmütterlich behandelt. Und wir reden sehr gerne, sehr intensiv über unsere Wirtschaftskraft, gerade im Moment und auch sicherlich zu Recht. Aber wenn man mal ein bisschen weiter guckt als nur die nächsten 3,5 Jahre bis zur nächsten Wahl, dann muss man sich doch angucken, wer sind denn diejenigen, die in unserem Land in 20 Jahren wirtschaften sollen? Das sind doch die, die jetzt zur Schule gehen. Also, ja. Bietet denen doch eine Ausbildung und eine Lernwelt, in der auch irgendwie was entstehen kann, in der Lust entstehen kann, irgendwann ein cooles Startup zu gründen, das dann wiederum Deutschland wirtschaftlich hilft. Das ist doch irgendwie einfach nur eins weitergedacht und das passiert, finde ich, viel zu wenig. Und das ganze Thema, das ist natürlich mein großes Thema, Umwelt und Naturschutz. Ich habe das Gefühl, nicht nur mit Donald Trump im Weißen Haus, aber insgesamt machen wir da gerade eine ordentliche Rolle rückwärts. Wenn man guckt, was vor 6 Jahren Fridays for Future auf den Straßen mobilisieren konnte und wie das Thema heute behandelt wird, habe ich das Gefühl, es ist kein Schritt nach vorne, der gerade passiert. Und dem würde ich auch unbedingt noch mehr Gewicht verleihen wollen.
Mhm. Was mir aber gestern aufgefallen ist in dem Film war, dass du das Thema mit drin hattest, definitiv. Und auch schon auf eine Art und Weise, die, ja, ne, ganz kurz habe ich dann so auf meinen Kleinsten geguckt und dachte, okay, krass, ja, das ist jetzt natürlich auch hart für so einen kleinen Menschen, ne, zu sehen, was passiert hier eigentlich mit der Welt, was tun wir hier eigentlich. Mhm. Aber das Ruder wurde wieder so krass umgerissen. Also irgendwie hatte man in dem ganzen Film das Gefühl, dass da ganz viel Hoffnung war. Und ich glaube, das ist so das, was man halt auch als Eltern und als Kinder einfach so braucht, weil es ist ja einfach keine Option, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, wir werden alle sterben. Das ist halt einfach nicht cool. So, ne? Man muss ja irgendwie auch noch Hoffnung behalten und ich finde, dass ihr das sehr gut gemacht habt in eurem Film.
Danke. Ich glaube, das ist aber auch das Grundverständnis von uns Leuten, die wir die Checker-Formate und Sendungen machen, dass egal wie schwer das Thema ist, dass wir nie rausgehen mit einem tja, und so ist es jetzt, viel Spaß damit, tschüss.
Schade, Pech.
Ja, genau. Ciao. Sondern natürlich, dass wir irgendwie immer versuchen, ein hoffnungsfrohes Ende von einer Erzählung oder von einem Thema oder so zu finden, weil sonst machen wir ja Angst. Das ist ja das Letzte, was wir wollen.
Ja, aber und das findet man ja auch. Es ist ja nicht so, dass man damit unehrlich ist, sondern es gibt ja immer und überall irgendwelche Hoffnungsschimmer und die findest du ja, ne? Also, und wenn du eben nach Spitzbergen gehst und dort dir den Speicher anguckst, der vielen Samen und ja, voll schön. Was ich als Mama mich so gefragt habe, ne? Ich bin ja vierfache Mama und manchmal ist so dieses
krass,
Zerreißen.
Hammer.
Ja, du sagst krass, aber ich finde es ja viel krasser bei dir. Also ich habe schon das Gefühl, ich zerreiße mich und am Ende kriege ich immer noch traurige Augen, weil, oh, jetzt hast du irgendwie so lange was mit ihm gemacht und ich wollte auch noch und so weiter. Und dann habe ich mir das so vorgestellt oder habe, glaube ich, bei Instagram gesehen, dass du das kurz erzählt hast, dass du ja jetzt da auch auf Kinotour kommst und so weiter und dass es gar keine Karten mehr gibt. Und eigentlich bist du ja permanent ganz, also so wichtig, dass da permanent auch Leute nicht das bekommen, was sie wollen. Und dann auch noch so kleine Menschen. Ne? Also du musst ja permanent Leute enttäuschen. Wie schwer fällt dir das? Ich will lernen.
Also ich habe ja keine direkte Verantwortung für diese vielen Kinder. Den Schuh würde ich mir auch nicht anziehen wollen. Das wäre sowohl vermessen als auch wahrscheinlich am Ende einfach falsch. Es ist total schön und ein Privileg, in der Lage zu sein, vielen Kindern eine Freude zu machen durch eine Begegnung oder einfach nur durch eine neue Sendung oder durch irgendwas. Mhm. Aber es ist ja nicht in meiner Verantwortung, für deren Glück zu sorgen. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie zynisch, sondern auch ein Stück weit aus Selbstschutz. Aber diese Gedanken mache ich mir zum Glück auch gar nicht so sehr. Sonst würde ich ja nicht mehr froh werden.
Entschuldigung, ich wollte jetzt hier auch nichts sehen.
Nee, überhaupt
nicht.
Bringen
wir es nach Spitzbergen.
Aber also zum Beispiel, diese Kinotour war jetzt in 20 Minuten ausverkauft in ganz Deutschland. Das ist verrückt. Und natürlich gibt es jetzt viele Kinder, die traurig sind und auch Eltern, die sagen, ach Mist, ich hätte doch so gern. Und ja, keine Ahnung.
Aber dein Glück hängt ja nicht davon ab, du hast total recht.
Ja, genau. Und ich krieg auch so, und das ist, fühlt sich immer doof an, ich krieg jeden Tag 4 Einladungen von irgendwelchen Lehrkräften, komm doch mal in unsere Schule, komm doch mal hier in die Klasse, die würden sich so freuen, wir machen die Aula frei und so. Ich würde das gerne annehmen, aber dann würde es die nächsten 5 Jahre keine neue Sendung mehr geben, weil da würde ich ja nichts anderes mehr tun. Insofern musste ich leider im Laufe der Jahre auch lernen, Nein zu sagen. Das fällt mir immer noch sehr schwer, aber es gehört auch irgendwie dazu.
Ja, voll. Und ist ja auch total wichtig, ne? Sonst kannst du ja irgendwie gar niemanden mehr glücklich machen, wenn du nicht mehr glücklich bist.
Genau. Ja, guter Punkt.
Ja. Der Kinofilm ist ja jetzt der dritte. War das Druck für dich? Also weil die ersten beiden waren ja schon so ein Knaller und haben da echt ordentlich was eingefahren in den Kinos. Ist der Erfolgsfaktor für dich Druck?
Nee, ich habe auch nicht das Gefühl, wenn der Film jetzt weniger Zuschauer hat als der davor oder so, dass wir dann scheitern oder sowas. Mhm. Und außerdem, mal davon abgesehen, Scheitern an sich ist ein super spannendes Thema und finde ich wichtig, auch eine Scheiterkultur hinzukriegen, in unserer Gesellschaft auch noch viel mehr. Aber nee, Druck mache ich mir damit nicht, sondern ich hoffe natürlich nach wie vor, dass wir einen Film gemacht haben, der den Leuten auch wieder gefällt. Mhm. Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass wir mit dem Checker-Format 23, als der letzte Film rauskam, ein Momentum hatten nach der Pandemie und so, wo die Marke und die Welt, die wir da aufgemacht haben, riesig groß war. Ich weiß nicht, ob wir noch so groß sind oder ob sich das nicht einfach auch wieder ein bisschen beruhigt hat. Insofern, Erfolg, weder der vergangene noch der, den wir hoffen zu haben, ist kein Druckfaktor, sondern eher so ein bisschen so ein Motor. Weil wenn wir uns jetzt den dritten Film ausdenken, sitzen wir eben nicht da und sagen, ja, ist doch egal, wir machen einfach einen dritten Film, diesmal geht's um Erde, was soll's, die kommen schon. Sondern ganz im Gegenteil. Was können wir machen, was wir noch nicht gemacht haben? Was können wir machen, wie haben wir noch nicht erzählt? Was für eine visuelle Ebene finden wir und so weiter? Das spornt eigentlich eher an, uns immer wieder neu zu erfinden. Bei der Fernsehserie auch ganz genauso.
Ja, richtig schön. Ich finde es auch echt cool, dass es so zum Sprechen einlädt. Ne? Also es ist ja oft so, wenn Kinder Fernsehen gucken, sind sie danach unleidlich und dann ist es irgendwie anstrengend, selbst nach einem Kinofilm. Aber dieser Film ist irgendwie so, dass er Generationen ganz schön verbindet und auch insgesamt diese ganzen Checker-Dinger. Ne? Das ist so auch Sendung mit der Maus oder so. Ne? Ich finde insgesamt, wenn um kluge Dinge auf eine kluge Art und Weise geredet wird, dann ist das was ganz Schönes für Familien und dann braucht man sich auch nicht mehr so viel Gedanken, um den Medienkonsum zu machen.
Ja, das ist cool, also wenn das gelingt. Ja, das versuchen wir. Also das ist ja sowieso das Schönste, was passieren kann, ist, dass wir Gesprächsangebote machen mit den Sendungen und mit den Filmen. Und auch, was du gesagt hast, also ich wurde oft jetzt gefragt, was wünschst du dir, was sollen die Zuschauer mitnehmen oder so, und die Zuschauerinnen. Von mir aus kann jeder was anderes mitnehmen, wenn danach drüber geredet wird und wenn wir auch nur in jedem Hundertsten irgendwas anstoßen, irgendeinen Gedanken oder eine Idee oder ein Interesse pflanzen oder so, dann ist das ja schon wahnsinnig viel.
Total. Und abgesehen von den Unterhaltungen, die man so mit seinen Kindern führen kann oder innerhalb der Familie, hast du ja auch was im Film gemacht. Du hast dich mit deinem eigenen Ich, mit deinem 8-jährigen Ich unterhalten. Ja. Hat das auch was mit dir gemacht? Also du musst dich auch wirklich mit deinem 8-jährigen Ich auseinandergesetzt haben.
Ja, klar. Also das ist ja auch schon alles nicht erfunden, sondern autobiografisch. Also der kleine Tobi, der 8-jährige, der macht da seine Sendung als 8-jähriger über ein Thema, das er cool findet. Ich habe als Kind auch keine Fernsehsendungen aufgenommen, aber habe mir Radiosendungen ausgedacht. Ich hatte so einen Kassettenrekorder mit so einem Aufnahmeding und einem Mikrofon.
Cool, haben wir alle gemacht, ne?
Ja, genau. Und ich habe eine Zeitung gegründet, über die hieß so wie die Straße, in der wir gewohnt haben. Und es war so eine Nachbarschaftszeitung und so. Also dieser journalistische, ich will irgendwie Sachen machen, Tobi, den gab es damals halt wirklich und der ist auch einer der Anstöße gewesen für das, was der 8-Jährige jetzt ist. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen so, wie du sagst, dann quasi mit einem, der 8-Jährige, also der echte, der Schauspieler hieß ja Theo, ein toller Junge.
Total.
Und mit dem Zeit zu verbringen, wir sind auch mit dem nach Mexiko gereist. Übrigens nur nach Mexiko, an den anderen Orten war er nicht mit dabei, da haben wir getrickst. Und das hat echt Spaß gemacht. Und auch, weil er mich natürlich viel gefragt hat, wie ich war. Und ja, das war irgendwie so ein bisschen so ein Hin und Her und auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung.
Fandest du das interessant, auch wirklich mit ihm so aus deiner Position als Erwachsener zu sprechen? Also wie habt ihr euch unterhalten? War das wirklich nur so dieses, wie warst du, oder hat er sich auch dafür interessiert, wie du jetzt bist?
Tatsächlich fast eher Letzteres. Mhm. Wir haben einfach viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben auch zum Beispiel zum Kennenlernen bin ich mit ihm und seinem Papa Bowling spielen gegangen und wir haben einfach erstmal nur Zeit verbracht und uns halt ein bisschen kennengelernt. Und dabei habe ich schon mal festgestellt, dass Theo auf jeden Fall zocken liebt und auch sehr gerne Süßigkeiten isst. Insofern, da hatten wir schon mal zwei Gemeinsamkeiten. Genau. Und es war dann gar nicht so sehr so dieses, okay, wir versuchen jetzt eine Rolle zu finden, sondern wir hatten ja Szenen uns ausgedacht, die Theo einfach spielen sollte. Ja. Und ich finde, er hat das super gemacht. Und danach ist es so, es gab einen ganz tollen Kinderschauspielcoach, Johannes. Mhm. Und der hat eigentlich eher so Übungen mit uns gemacht. Wir haben manche Szenen geprobt und haben die aber nicht als Tobi und Theo oder als Tobi und Tobi gespielt, sondern waren zwei Steinzeitleute und haben in so einer Fantasie-Steinzeitsprache miteinander gespielt. Also total irres, abgefahrenes Zeug habe ich vorher auch noch nie gemacht, aber es hat erstmal Spaß gemacht. Ich glaube, wenn sich das vermittelt, ist eh das Wichtigste.
Ja, absolut. Aber cool zu hören, weil ich glaube, das ist halt das, was uns auch manchmal so ein bisschen abhanden kommt. Ne? Wir arbeiten und fragen uns gar nicht so richtig, ja, was würde eigentlich so, also ich frage mich das oft, ne, dieses, was würde eigentlich das 12-jährige Ich dazu sagen, ne? Ja. Was ich jetzt tue und ja. Was würde es sich von mir wünschen auch irgendwo?
Ja, voll.
Ja, das ist irgendwie eine coole Frage, die sich eigentlich jeder mal stellen könnte.
Mhm, finde ich auch.
Tobi, ich würde mich total gerne ewig mit dir unterhalten. Vor allem möchte ich dir echt auch nochmal danken dafür, was du bist, was du für meine Kinder bist, was du für diese Generation bist. Und bei meinen Lesungen, die fangen immer mit dir an, weil du hast mir netterweise einen ganz lieben Videogruß übersendet. Und den hast du so gestaltet, dass die kleineren Kinder immer denken, du wärst wirklich im, also da auf dem
Screen. Ist ja geil.
Die grüßen dann immer so zurück, so, wow, Tobi ist auch hier. Da guck mal. Das ist total, hast du, glaube ich, unbewusst gemacht, aber es ist total cool. Deswegen bist du eh in meinem Leben sehr präsent und ich freue mich da immer drüber und kann nur sagen, vielen, vielen Dank für das, was du da gibst und was du uns schenkst. Du bist der beste Babysitter der Welt, würde ich sagen. Herzchen zurück.
Geht das nicht, dass jetzt hier so Herzen rauskommen? Nee, also, das geht ja, bei Teams nur.
Ja, du sitzt ja gerade, wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Berlin.
Genau, ich bin in Hamburg, aber wir sehen uns über Screen.
Ja.
Und das ist ein bisschen, als würdest du hier sitzen.
Ja, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch, hat mir viel Freude gemacht.
Ja, mir auch. Also
danke.
Genau. Dann viel, viel Spaß noch bei deiner Promotour.
Danke.
Ja, da bekommt jeder natürlich nur ein kleines Zeitfenster. Deswegen, wir haben uns schon 30 Minuten mit dir erkämpft, sind sehr stolz. Aber die Sanduhr ist gelaufen, wir müssen zum Schluss kommen.
Ja.
Und sagen vielen, vielen Dank, Tobi. Die Abmoderation mache ich gleich ohne dich, damit du schon weiter hüpfen kannst.
Danke.
Vielen Dank dir. Ja, ihr habt schon gemerkt, ich bin restlos begeistert und kann nur empfehlen, packt Oma, Opa, Nichten, Neffen, Patenkinder und alle anderen ein. Geht ins Kino und lasst euch mitnehmen nach Madagaskar, Mexiko und ins ewige Eis. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Da wird es wieder um eine eurer Fragen gehen. Natürlich mit Elke Schicke, die wir selbstverständlich auch mit ins Jahr 2026 genommen haben. Wenn ihr Kritik, Fragen, Anmerkungen habt oder mit mir einen Schicker-Tobi-Fanclub gründen wollt, dann schreibt mir gerne an podcast@eltern.de. Alle Infos, einen Link zum Trailer und auch den Link zu dem Buch über Angst, über das Tobi und ich gerade gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Ich danke euch für euer Ohr, für eure wertvolle Zeit und wünsche euch ein frohes neues Jahr und alles Liebe aus Hamburg.